dass man also nicht weiter nach oben steigen kann. Jetzt ist die Vorsortierung, die dort geschieht, abgeschlossen. Wofür? These, unsere These oder meine These, Elisabeth wird sich dann damit befassen, ist es, dass die Vorsortierung des Nachwuchses oder die Sortierung des Nachwuchses in der Schule, die Vorsortierung für die Berufshierarchie in der sozialen, wie es so schön heißt, in der kapitalistischen, wie ich es vorziehen würde, Marktwirtschaft ist. Ein Bildungszertifikat, egal ob Hauptschulabschluss oder Hochschulabschluss, ist zwar nie die Garantie für beruflichen Erfolg. Damit meine ich, das Zeugnis stellt nicht sicher, dass man später im wirklichen Leben eine bestimmte Stelle mit einem bestimmten Einkommen erhält. Übrigens, egal jetzt auf welcher Ebene der Hierarchie, auf welcher Stufe der Hierarchie. Aber es ist so etwas wie eine unerlässliche Bedingung für diesen Erfolg. Es ist so etwas wie ein negatives Ausschlusskriterium. Das Bildungszertifikat entscheidet nämlich darüber, in welche Etagen der beruflichen Konkurrenz man nicht zugelassen wird. Ob man bei den Berufen bleiben muss, die für die breite Masse vorgesehen ist, oder ob man in die Berufe, die besser bezahlten der Elite, vorstoßen kann, wenn man sich dann dort weiter bewährt. Eine Garantie, wie gesagt, ist es weder in dem einen noch in dem anderen Fall eine Garantie auf einen Arbeitsplatz in der jeweiligen Sphäre. Man weiß, wer einen Hauptschulabschluss hat oder nur einen Hauptschulabschluss hat, wie es heutzutage heißt, braucht sich sicher als Personalchef nicht zu bewerben. Und die Universität, der Zugang zu dem sogenannten höheren Wissen für die höheren Berufe ist von vornherein verschlossen. Das ist also die grundsätzliche Leistung, die materielle Leistung der ganzen Bildungshierarchie, die das Schulsystem und das Ausbildungssystem erzeugt. Es ist mit seiner Vorsortierung eine Ausstaffierung, eine Vorleistung für die kapitalistische Berufswelt und ihre Hierarchien. Abgestufte Fassungen von Wissen und Unwissen werden für die beiden großen Abteilungen im kapitalistischen Berufsmarkt zur Verfügung gestellt. Einerseits für den arbeitenden Menschen, der lohnabhängig tätig ist, und für die, die in den höheren Berufen tätig sind. Die Schule vermittelt Wissen, das ist nicht zu leugnen. Aber das ist nicht der Zweck der Sache. Sie vermittelt funktionelles Wissen, funktional für das, was in der Berufshierarchie notwendig ist. Alles Nötige also für alle nötigen Leute, damit auch immer ein funktionelles Minimum an Bildung. Da braucht man bekanntlich als jemand, der in die Fabrik einzieht, nicht allzu viel. Und die Elite, die an die Schaltstellen von Politik und Wirtschaft vorstoßen möchte, die braucht mehr. Das ist in dieser Welt kein Malus. Im Gegenteil, es ist verträglich, gewollt, zielgerichtet mit der Arbeit und mit der Arbeitsteilung, wie sie in dieser Gesellschaft über den Wohlstand und den Lebensunterhalt der Leute entscheidet. Die einen brauchen so gut wie nichts zu wissen und werden in der Fabrik oder wo auch immer durch die bloße Verausgabung von Muskel, Hirn und Nerv verschlissen und die anderen können an weitergehenden Bildungsinhalten beweisen, ob sie zu den höheren Berufen taugen oder nicht. Soweit also erstmal die entscheidende Leistung, die die Schule, die eben für die Schule vorbereitet, dann doch fürs Leben hat.
Ja, du sagst, sehe ich auch so, die Hauptleistung der Schule besteht darin, den Nachwuchs in dieser Gesellschaft für die Berufe in der sozialen Marktwirtschaft vorzusortieren. Und deine Aussage war, das Zeugnis ist eine Bedingung für den beruflichen Erfolg. Je nachdem, wie das Zeugnis ausfällt, kommt man in die oberen Etagen der Berufe oder in die unteren Etagen. Da fällt mir ein, noch eine Ergänzung, nämlich es gibt auf der Grundlage von dem, was du sagst, die Behauptung, dass die Begabung, beziehungsweise das, was sich im Zeugnis als Begabung manifestiert, der Grund wäre für das, wozu man es bringt. Also das ist eigentlich so, dass behauptet wird, weil die Bildungshierarchie der Berufshierarchie vorausgeht, dass man also erstmal in der Schule schon sortiert wird, dass man da mit entweder Abi oder Hauptschulabschluss rausgeht. Das ist sowas wie die Grundlage dafür, dass Leute die Theorie vertreten oder der Meinung sind, dass die Position, die man dann nach der Schule einnimmt, dass die Stelle, die man erwirbt in der Wirtschaft oder wo auch immer, dass die ihren Grund darin hat, dass die Leute unterschiedlich klug oder dumm sind. Mal ganz einfach gesagt, wer begabt ist, der bringt's zu was, heißt es. Wer nicht begabt ist, ja, ist ja kein Wunder, dass aus dem nichts wird. Die Behauptung ist dann, oder die Vorstellung, dass das, was es bei uns in der Gesellschaft an, unten und oben gibt, woran ja übrigens wegen dem damit verbundenen Einkommen so viel hängt, dass sich das daraus erklären soll, dass es unterschiedlich begabte Menschen gibt. Die Begabten, so die Behauptung, die haben es deswegen weit gebracht, eben weil sie begabt sind. Die Dummen, die kommen deswegen zu nix, eben weil sie dumm sind. Da erklären sich dann auf einmal ganze Einkommensverhältnisse, sollen sich daraus erklären. Oben gibt's welche, die, weil sie begabt sind, die Leute kommandieren dürfen. Und unten die, die sich kommandieren lassen müssen. Oben welche, die viel verdienen, unten welche, die wenig verdienen. Und das alles, weil die oben klüger sein sollen als die unten? Also ernsthaft glaubt es ja wahrscheinlich niemand. Die ganze Berufshierarchie, die soll sich aus so unschuldigen Größen wie Begabungsunterschieden erklären? Also komplett verkehrt. Und ich will da jetzt schon noch was zu sagen, auch wenn es niemand ernsthaft so glaubt. Es wird schon immer wieder vertreten und behauptet, diese These, so der Substanz nach. Dagegen sage ich jetzt erstmal, kann überhaupt nicht sein, dass die Begabung der Grund für die hierarchischen Positionen in dieser Gesellschaft ist. Sieht man übrigens schon daran, es ist fast wie ein Witz, dass in unserem Schulsystem, es ist ja dreigliedrig, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, aus jeder Klasse bzw. jedem Jahrgang immer so in etwa dieselbe Prozentzahl jeweils von der Hauptschule oder von den weiterführenden Schulen kommt. Kann man nachlesen, jeder Jahrgang spuckt ungefähr 70% Hauptschulabgänge aus und 30% kommen von den weiterführenden. schon die Schulgebäude, es ist jetzt ein ganz banales Argument, sind von diesem festen Verhältnis geprägt. Es gibt halt Hauptschulen und es gibt Gymnasien und es ist nicht so, dass irgendjemand der Meinung wäre, eigentlich sollte man viel mehr Gymnasium haben als Hauptschulgebäude. Also zumindest praktisch geht weder die Menschheit im Allgemeinen noch die Politik, die Bildungspolitik, die ja die Mittel zur Verfügung stellt für solche Schulsysteme, die ist ja für Schulträger und so weiter, die gehen praktisch gar nicht davon aus, dass die Begabung der Menschen der Grund dafür ist, wie weit sie in der Bildungs- bzw. Berufshierarchie kommen. Wenn das so wäre, dann müssten sie einfach sagen, okay, schauen wir uns mal an, wie der jeweilige Jahrgang zusammen ist. Sind die diesmal mehr talentiert oder weniger? Ja, dann richten wir uns danach. Dann gibt es halt in diesem Jahr mehr Gymnasiallehrer und so weiter. Nein, so ist es nicht. Man geht praktisch von der Festigkeit dieser Dreigliederung aus und geht zumindest in diesen pauschalen Proportionen davon aus, dass ganz unabhängig von der Begabung es immer diese entsprechenden Prozentzahlen so in etwa gibt. Kann man auch umgekehrt übrigens sehen, wenn die Politik mal feststellt, sie will bestimmte Leute haben und findet sie in dieser Ausstattung jetzt auf dem Arbeitsmarkt nicht vor, dann macht sie sich übrigens auch nicht von Begabungen abhängig. Dann sagen sie nicht, dumm gelaufen, da haben wir jetzt keinen Begabten, sondern dann sagt sie, dann schauen wir, dass wir Förderprogramme einrichten, dann werden Mittel locker gemacht oder Green Cards vergeben oder was auch immer. Also von wegen, die Schüler kommen alle entsprechend ihrer Begabung weiter oder auch nicht. Von wegen also, die Begabung ist der Grund für die hierarchischen Positionen.
Das ist ja das Schöne an der ganzen Veranstaltung namens Demokratie und demokratische Öffentlichkeit, dass einerseits von den Schaltstellen der Macht diese Ideologie gar nicht ernst genommen wird, wenn sie meinen, es gäbe zu wenig Schüler oder zu wenig Elite in ihren Schulen. Andererseits wollen sie natürlich an der Ideologie selbst nicht rütteln, denn es ist ja nur willkommen, dass manch einer meint, er würde gerechterweise vom Wissen ausgeschlossen und dementsprechend wenig verdienen, weil er nicht begabt sei. Und jeder andere, der genug verdient und sich in der Konkurrenz durchgesetzt hat, kann viel darauf sich zugute halten, dass er natürlich gerechterweise viel verdient, weil er so begabt ist. Der Staat macht sich davon nie abhängig, du hast es gesagt. Das letzte Beispiel, was aktuell war, war ja der PISA-Schock, der berühmte. Der PISA-Schock hat nur zu einem geführt. Das ist nicht wahr. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass deutsche Schüler schlechter sind, also schlechter begabt sind, weniger begabt sind als ausländische. Ja, wenn Sie daran glauben würden, an Ihre Begabungstheorie, dann hätten Sie eben sagen müssen, offensichtlich ist der nordische Menschenschlag im kleinen Finnland viel klüger und hat mehr Talent als Deutschland zu bieten. Was sagt die Politik? Wir müssen sofort unsere Bildungsanstrengungen unternehmen, damit wir an die Spitze kommen. Sie glauben nicht an den Schwindel, wenn es um Ihren Standort Deutschland geht. Dass es Begabungen sind, die der Ausbildung Grenzen ziehen. Sonst hätten Sie nicht auf das negative Ergebnis dieses Bildungsvergleichs innerhalb der PISA-Studie sagen können, jetzt bilden wir unsere Leute zu Weltmeistern aus. Auch das also. Nicht vielleicht nur eine Bemerkung am Rande, aber für das, worum es geht, nicht unerheblich. Es ist eine Frage der staatlichen Konjunkturen, des wirtschaftlichen Bedarfs, wie das Maß für die Bestückung der Schulanstalten ausfällt, wie viele Leute, wie, in welchem Ausmaß gefördert werden, um in der Bildungshierarchie aufzusteigen. Es gab ja auch mal den Slogan und auch gewisse politische Maßnahmen in der Richtung. Du hast am Anfang, glaube ich, sogar schon mal darauf hingewiesen, auf BAföG und Ähnliches. Mehr Arbeiterkinder an die Uni, weil mehr Nachwuchs für Eliteberufe gefragt war. Übrigens eine Variante zu Zeiten, ja, wo im Rahmen der Frage, ob es gerecht im Bildungswesen zuging, ob es Chancengleichheit gäbe, es zu solchen kompensatorischen Programmen gekommen ist. Heute setzt man eher auf eine kleine, aber feine Elite und man führt für die niederen Abschlüsse neue Prüfungen und neue Zertifikate ein, wie den Bachelor. Der Zweck der ganzen Veranstaltung, ja, auf die sich diejenigen, also die Schüler, die sich in der Schule bewähren müssen und wollen, so viel als ihre Leistung zugute halten, die sich einbilden, ihre Leistung sei Resultat ihrer Persönlichkeit und ihrer Begabung, dieser Zweck der Veranstaltung ist damit komplett verkehrt. Er liegt ganz einfach in dem, wie der Staat aufgrund seiner Notwendigkeiten und der Notwendigkeiten der Wirtschaft diese Angelegenheit moderiert.
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu dieser Sache mit den Begabungen, damit uns auch niemand missversteht. Wir leugnen, weiß Gott nicht, dass es unterschiedliche Begabungen gibt. Ist doch gut so. Ist doch klasse, der eine hat das Talent, für ein großartiger Arzt zu werden, der andere ist ein guter Mathematiker und so weiter. Es sind ja gerade die Unterschiede an den Leuten, die man, wenn man eine ordentliche Gesellschaft machen würde, produktiv nutzen kann. Dann macht eben jeder das, was er am besten kann. Bloß, bei uns folgt doch aus der Begabung auf einmal, oder so wie wir es jetzt gerade diskutiert haben, dass man schlecht bezahlt wird. Also das ist es, was wir angreifen wollen, dass man mit dem Argument, der eine ist begabt und deswegen hat er den guten Job verdient, ihn in einen Job steckt, wo er viel Geld verdient, während andere mit dem Argument Begabung eben wenig Geld verdienen. Also nochmal die Klarstellung, es ist wirklich nicht so, dass wir sagen wollen, es gäbe keine unterschiedlichen Begabungen. Bloß für die Jobs, also dass man entsprechendes Geld viel oder wenig verdient, da braucht man schon andere Gründe als diese harmlose Begabung. Fällt mir nur noch ein, das ist übrigens auch im Privatleben so, da macht man das doch auch, da ist es jedem geläufig. Der eine kann gut kochen, der andere kann, oder vielleicht sagen wir, der eine kann gut kochen, die andere kann gut rechnen. Und dann sagt man, okay, jeder macht, was er kann. In der Regel folgt daraus jedenfalls nicht, dass man sich wechselseitig kommandiert. Begabungen heißen, für meine Begriffe positiv gewendet, man ergänzt sich. Jeder macht, was er kann oder erklärt dem anderen, was der nicht kann. Also, aus Begabung oder Naturunterschied folgt jedenfalls nicht die Entzweiung, gegen die wir hier, oder gegen die Behauptung, wo wir hier anreden wollten, die abgeleitet wird aus der Begabung, nämlich dass oben und unten in der kapitalistischen Berufswelt sich daraus erklären, indem man es auf einen Naturunterschied am Menschen zurückführt. Dagegen wollten wir jetzt mit diesen Argumenten anreden. Vielleicht sollten wir aber auch noch, wir sind ja nicht die Einzigen, die das Bildungswesen kritisieren. Es gibt ja durchaus einige Kritiken. Vielleicht sollten wir uns denen nochmal zuwenden. Bernd macht ein bisschen Musik und vielleicht, Franz, sagst du mal, was dir so an Kritik einfällt.
Lass mich gerade vielleicht da noch was zu sagen, Elisabeth, weil wir wollten ja noch den großen dritten Teil behandeln, ja, genau. Mit der Rohheit. Und sonst haben wir da überhaupt keine Zeit mehr dafür. Ich würde bei den Kritiken einfach ganz kurz mal auf zwei eingehen wollen. Die erste, die es auch heute noch gibt, die vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hoch im Kurs war, oder sogar vergangenen Jahrtausends war es ja, das ist, es gibt keine Chancengleichheit. Es gibt eine Kritik am Bildungswesen, Kinder, sozial Schwacher haben es schwerer und ziehen deswegen den Kürzeren. Diese Kritik ist total verkehrt. Auch heute noch im Schwange, aber total verkehrt. Denn das Verlangen nach Chancengleichheit unterstellt den schäbigen Zweck des Bildungswesens und akzeptiert ihn. Selektion, Auslese, aus der notwendig Verlierer hervorgehen. Die ist ja eingekauft, wenn ich formuliere, die ist als Prämisse, als Unterstellung eingekauft, wenn ich sage, alle sollen die gleichen Chancen haben. Chancengleichheit geht davon aus und akzeptiert, dass Sieger und Verlierer zustande kommen, will aber auf die Verteilung Einfluss nehmen, wer zu den Siegern und Verlierern gehört. Das ist der große Pferdefuß dieser Kritik. Man geht davon aus, dass es Verlierer gibt, das ist abgehakt. Es soll Dumme geben, es soll Leute ausgeschlossen werden von der Wissensvermittlung, es soll selektiert werden, nur nicht diese, die aktuell selektiert werden, vielleicht andere. Das Material, auf das diese Kritik deutet, ist tatsächlich so beschaffen. Schule betreibt Auslese, systematisch und, wie ja am Anfang von Elisabeth dargestellt, die sozialen Unterschiede der Kinder wirken tatsächlich auf deren Lernleistungen insofern, als sie bessere oder schlechtere Bedingungen, finanzielle, zeitliche, förderungsmäßige haben. Das Gros der Hauptschüler sind die sogenannten Unterschichtkinder, wie sie heute heißen. Jetzt kann man natürlich als engagierter Lehrer für ein riesiges Nachhilfeprogramm für alle Problemviertel und Schulen plädieren, damit auch diese Kinder bessere Bedingungen haben. Und am Ende spielen wir das einmal gedanklich durch, obwohl es so ernst ja dann wiederum auch nie gemeint ist, würde es vielleicht sogar was ändern. Bloß was? Die Verteilung der Sieger und Verlierer würde sich womöglich verändern. Die Verlierer würden Sieger und die Sieger würden zu Verlierern. Aber dass es Sieger und Verlierer als Resultat der Konkurrenz gibt, dass die sich annähernd quantitativ verteilen, daran würde sich gar nichts ändern. Und die Vorstellung, 90% Sieger, 90% für die Eliteberufe und 10% für die Bandarbeit, ja, das wäre eine Vorstellung, die wäre in unserer kapitalistischen Berufswelt geradezu absurd. Nicht von unserem Standpunkt. Ja, wenn alle was Gescheites lernen würden und das wissen würden, was nötig ist, das wäre erfreulich. Absurd eben vom Standpunkt einer Gesellschaft, die die Leute über die Schule vorselektiert und das notwendige Wissen und nicht mehr vermittelt, also eben funktional. Chancengleichheit ist eine falsche Kritik, weil sie den Zweck der Auslese zur positiven Grundlage der Kritik macht. Eine etwas weniger, aber auch in diesem Rahmen ohne weiteres auch hin und wieder von konservativen Kräften geäußerte, also etwas weniger radikal sich gebende oder kritisch besser sich gebende Kritik ist die nach der Forderung, mehr Durchlässigkeit im Schulwesen solle sein, also zwischen den Schulen und Schulformen. Erstens ist der Staat heute ewig bestrebt, das einzurichten. Und was ist die Substanz dieser Kritik? Ja, man solle doch nicht zu früh endgültig auf den Ausschluss, von dem man positiv ausgeht, als Grundlage festgelegt werden. Wegen der nötigen lebenslangen Mobilität im Berufsleben. Diese Flexibilität zwischen den Bildungsinstitutionen, Die wird derweil ja eingerichtet und die ist übrigens mit einer erheblichen Zusatzanstrengung, auch materieller Art, von den Leuten, der Leute verbunden, die sie dann selbst ausbaden müssen. Auch da zeigt sich wieder, auf Wissen kommt es der Gesellschaft eben nur sehr, sehr bedingt an. Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt, heute zum Thema Schule. Wir sind mitten in der zweiten Stunde und beschäftigen uns jetzt mit dem abschließenden großen Punkt. Warum gibt es heute so viel Rohheit in der Schule, Gewalt, Selbstmord, Amoklauf und Ähnliches? Elisabeth, du wolltest noch etwas zur Hauptschule sagen.
Genau, ich habe vorhin schon mal erwähnt, Hauptschulen werden heute Restschulen genannt. Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber das gibt's. Das finde ich deswegen so bezeichnend, weil es offenbar als ausgemachte Sache gilt, dass es sich um sowas wie eine Aufbewahrungsanstalt handelt. Die Kinder werden in der Schule aufbewahrt. Man geht praktisch davon aus, dass die in der Hauptschule sind, zumindest die meisten, nie mehr in ihrem Leben eine Ausbildungsstelle bzw. einen ordentlichen Beruf und damit zumindest so ein halbwegs gesichertes Einkommen haben. Das ist in der Tat ein Fortschritt in der Bildungslandschaft. Weil immerhin, also das galt auch für die Hauptschule, dem Begriff nach ist der Schulabschluss ja darauf gemünzt gewesen, dass er den Eintritt in die Konkurrenz der Berufe eröffnet. Wir haben das eben schon mal an den Noten und an dem Zeugnis erörtert. Mit dem Zeugnis sollte doch eigentlich für jeden klar sein, ja, das ist mein Mittel, an der Konkurrenz teilzunehmen, also an der Konkurrenz um die Berufe bzw. um die Stellen und das entsprechende Geld. Heute ist es so, wer in Anführungszeichen bloß auf der Hauptschule ist, der ist offensichtlich an einer Schule, wo er gar nicht mehr zur Teilnahme an der beruflichen Auslese berechtigt wird. Mit diesem Schultyp ist die Auslese bereits fix und fertig vollzogen. Wer bloß diese Schule schafft, der wird nichts mehr im Leben. Das steht über ihn fest. Und das ist schon ein ziemlicher Hammer. Und ja, wie gesagt, das war auch so vor 20 Jahren schon noch ein bisschen anders. Der Grund für diesen unerfreulichen Fortschritt, der liegt wirklich nicht daran. Weder an der Begabung, was wir vorhin besprochen haben, noch daran, dass die Schüler heute dümmer sind als früher. Der Grund liegt schlicht darin, dass das Wachstum, wo es ja hier immer drauf ankommt, dass das kapitalistische Wachstum, was Zweck der ganzen Gesellschaft ist, so weit fortgeschritten ist, dass mit immer neuen Technologien immer kostengünstiger, mit immer weniger Arbeit produziert wird. Jeder kennt den Fachbegriff Rationalisierung. Jeder liest es laufend in der Zeitung. In der Regel werden immer schon dreistellige Zahlen mindestens verkündet. Es werden täglich und im Laufe der Jahre sind immer mehr Menschen arbeitslos gemacht worden. Die Sache ist also die, dass dank dieses Fortschritts die Unternehmer eine sehr große Auswahl an Menschenmaterial vor sich haben, von denen von vornherein klar ist, sehr viele von denen werden gar nicht gebraucht. Es gibt Millionen von Langzeitarbeitslosen oder auch Millionen von Arbeitslosen. Für die Langzeitarbeitslosen ist Hartz IV dank staatlicher Gesetze die Lebensperspektive, die sind abgeschrieben. Wenn jetzt heutzutage ein Unternehmer auf diese Sorte Arbeitsmarkt trifft, wenn er also jemanden einstellen will, dann ist natürlich das Zeugnis, was jemand vorzuweisen hat, der Abschluss, das ist ein Anhaltspunkt für den Unternehmer, ob das, ich sag mal, sein Mann ist oder nicht. Er orientiert sich an den Zertifikaten, die jemand mitbringt, und nimmt das als Anhaltspunkt dafür, ob der die Leistung, die der Unternehmer jetzt von ihm erwartet, an dem bestimmten Arbeitsplatz erbringt oder nicht. Und bei dieser Auswahl bzw. bei dieser Umschau auf dem Arbeitsmarkt, da kann inzwischen jeder Unternehmer unter Abiturienten und Realschülern aussuchen, ja, selbst dann, wenn er nur ein kleiner mittelständischer Handwerker ist. Da, ich meine, die Beispiele brauchen wir jetzt nicht alle aufzuführen, wo es immer heißt, ja, selbst für einen Klempner braucht man heute Abitur. Es ist schlicht das Angebot, das, was dank des ökonomischen Fortschritts geschaffen worden ist, was dem Unternehmen, was dem Kapital diese Auswahl ermöglicht. Und wenn es so ist, dass jeder die Gelegenheit hat, auch einen Abiturienten oder einen Realschüler zu kriegen, ja, dann ist quasi hierzulande logisch, dass die Hauptschüler auf der Strecke bleiben. Es ist also der ökonomische Fortschritt, um es nochmal so zu sagen, die Auslese, die das Kapital in den Fabriken veranstaltet hat, das ist der Grund, dass jetzt in Gestalt der Hauptschule ein ganzer Schultypus, die komplette Hauptschule, die eigentlich für die Auslese im Beruf vorbereiten sollte, dass die jetzt selber definitiv Auslese ist. Das ist das, was wir sagen wollen, und unsere Behauptung, das treibt ein paar neue, oder meine Behauptung jetzt fürs erste Mal, das treibt ein paar neue Blüten hervor bei den Betroffenen, bei den Schülern. Also die, die in dieser Hauptschule sind und, wie jetzt mehrfach zitiert, sagen, Hartz IV ist die Berufsperspektive. Hatten wir schon mal in der Einleitung. Die wissen also, dass ihre Karriere zu Ende ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die wissen, dass wenn sie nicht mehr packen als die Hauptschule, dass sie im Prinzip sich sämtliche Bewerbungsschreiben sparen können. Klar, die sagen das immer mit einem ironischen Unterton, wenn sie sagen, meine Perspektive ist Hartz IV. Bloß, das muss man schon festhalten an dieser Stelle, der weiß nicht nur um diese Perspektive, die er sich nicht ausgesucht hat, sondern die ihm aufgenötigt worden ist. Der gibt immerhin auch zu erkennen, dass er sich mit dieser Perspektive arrangiert hat. Also wenn jemand auf die Frage, was willst du werden, Hartz IV sagt, dann muss man wirklich nicht davon, oder kann man nicht davon ausgehen, dass er eine Kritik üben will an diesen Verhältnissen. Der erweist sich gerade mit dieser Stellung, die er einnimmt, da erweist er sich tatsächlich als ein gelungenes Erziehungsprodukt. Er sagt im Prinzip, ich tue, was mir aufgetragen wird, und wenn Hartz IV, also die Arbeitslosigkeit und die Einkommenslosigkeit der Lebensweg ist, den andere mit mir vorhaben, ja, dann ist es eben das. Also so würde ich jetzt mal als erstes den Punkt beantworten, mal als ersten Standpunkt. Warum gibt es so viel Gewalt an den Schulen? Das liegt daran, dass diese Sorte von Schulen heutzutage schlicht eine definitive Auslese sind und keine Perspektive mehr für die Berufswelt, für die Leute anbieten. Vielleicht jetzt mal der Franz.
Ja, das ist, da stimme ich dir zu, die Grundlage der ganzen Angelegenheit. Dennoch gehört noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, den wir zum Schluss besprechen sollten. Es gibt jetzt ja in deinem Beispiel zunächst mal den reinen Standpunkt der Unterwerfung. Hartz IV ist mein Schicksal, ich füge mich. Es gibt nun aber Leute, die diesen Übergang explizit machen. Eine gehörige Anzahl von Schülern, die in die Schlagzeilen kommen, weil sie rebellisch werden. Leute, die sich in Gangs zusammentun, Gewalt ausüben gegen andere, auch gegen sich selbst. Das sind ja die, die sich den Vorwurf zuziehen, sie seien Irrläufer des Systems, missratene Produkte einer modernen, entmenschlichten Welt. Und da wäre zu fragen, wie kommen wir denn dahin von deiner These der Selektion in der Konkurrenz und dem endgültigen Ausschluss zu der Gewalt? Vielleicht mal folgende Gedanken. Leute, die sich entschlossen haben, sich eine Baseballmütze aufzusetzen, sich mit anderen Gleichgesinnten zusammenzutun und auf dem Schulhof vor der Schule oder nach der Schule andere vermöbeln, die haben sich auf die Schule und ihre Konkurrenz und ihr Konkurrenzergebnis einen Reim gemacht. Solche Leute wissen und gehen davon aus, eine Leistungsgesellschaft, auch eben die Leistungsgesellschaft Schule, die produziert Verlierer, das ist doch klar, das ist akzeptiert. Worauf kommt es dann an? Wenn in einer Leistungsgesellschaft Verlierer produziert werden und Sieger nur sein kann, wer andere zu Verlierern macht, wer sie aussticht, dann kommt es darauf an, selber zu den Siegern zu gehören. Dafür strengt man sich an, dass andere die Niete ziehen und nicht man selbst. Solche Leute haben nicht nur den Willen zur Konkurrenz, sie wollen Sieger sein, sich gegen andere in der schulischen Konkurrenz als die Besseren behaupten. Sie wissen auch, wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt, oder sie wissen im Sinne von, sie teilen die Ideologie, dann kriegt jeder, was er verdient. Jeder ist seines Glückes Schmied. Die Position, die ein Mensch in der Hierarchie der Konkurrenz erwirbt, Schule und Beruf, die spiegelt bloß wieder, die zeigt bloß, was in dieser Person steckt, was sie taugt, was sie wert ist. Was einer wird und was einer verdient, zeigt, was er an menschlicher Qualität an sich hat, was er also in moralischer Hinsicht verdient. Dieser Fehlschluss ist als erster einmal notwendig, wenn man einen Übergang machen will und sich gegen die Mitstreiter in der Konkurrenz, oft gegen die anderen Opfer in der Konkurrenz wendet und nicht gegen den Inhalt dessen, was da in der Konkurrenz vor sich geht, Auslese, Selektion und Ähnliches. Wer sich in die schulische Konkurrenz begibt, ja, das ist vielleicht noch mal wichtig festzuhalten, nach dem, was wir diskutiert haben, ist gezwungen, sich zum Aktivisten dieser Konkurrenz zu machen. Der ist nicht Teilnehmer an einem Messverfahren, in dem er einfach nur passiv ist. Er muss sich ja, das wird von ihm verlangt, das ist seine schulische Leistung, gegen die anderen behaupten.
Genau, vielleicht ein Beispiel dazu, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Die Leute sind Aktivisten der Konkurrenz. Man könnte ja auch die Leute einfach nach ihrer Körpergröße vermessen oder man könnte auch würfeln und sagen, da ergibt sich dann eine Hierarchie. Wäre kein Problem. Bloß, dann wäre der Mensch ja bloßes Passivum. Da würde eine Hierarchie an ihm vollzogen. Und da fehlt genau der Punkt, den du jetzt erläutert hast, der ja so wichtig ist für den Übergang, dass jemand einen Anhaltspunkt hat für die Lüge. Ich war es, der für den Platz in der Hierarchie verantwortlich ist. Das ist ja das entscheidende Argument an dieser Stelle, weil für die Körpergröße oder das Würfelglück, da kann ja keiner was. Das ist keine Leistung, das ist eine Naturvoraussetzung. Aber in der Konkurrenz sind es die Menschen selbst, die Aktivisten sind, sie strengen sich an, sie schreiben die Klassenarbeit und die wird mit anderen verglichen.
Ja, Elisabeth, schön, dass du so sagst. Du merkst genau, worauf ich hinaus will. Der Fehler ist, dass sie nicht sich als die denken, die Aktivisten sein müssen, sondern als die, die quasi aus freien Stücken heraus jetzt in der Konkurrenz tätig werden. Da wird die Leistung nicht als Mittel für die Zuweisung ihrer Stelle in der Konkurrenz, sondern ihre Leistung als ihr Grund gemacht. Hier liegt die große Täuschung. Aus der Tatsache, dass sich der Einzelne anstrengen muss, um in der Konkurrenz gute Karten zu haben, um sich an den ihm vorgesetzten Maßstäben als der Bessere gegen andere zu bewähren, verfertigt er den Schluss, es sei seine Anstrengung auch das Ergebnis oder beziehungsweise der Grund für das Ergebnis, das er erzielt. Mit dieser Ideologie, ja, über das eigene Werk ausgerüstet, ja, ergibt sich jetzt eine Vorstellung, dass das Konkurrenzergebnis ein Beleg dafür sei, was ich als Person wert sei, was ich tauge. So jemand, der so denkt, der nicht einfach sagt, naja, ein Scheißmechanismus, wo ich nur Material fremder Interessen bin, wo ich mich überhaupt im Dienste dieser Interessen in der Konkurrenz bewähren muss, überhaupt um an meinen Lebensinhalt zu bekommen, sondern wer die Konkurrenz als Mittel seiner Bewährung sieht, der kommt auf interessante Übergänge. So jemand kommt nämlich darauf, stolz auf den Platz zu sein, den er sich erworben hat. Inhalt und Maßstäbe der schulischen Konkurrenz sind jetzt nicht mehr die zielstrebig und berechnend ins Werk gesetzte staatliche Veranstaltung, die junge Menschen vorsortiert in Gewinner und Verlierer am Maßstab des Schulerfolgs, um sie vorzuverteilen auf und für die Berufshierarchie und so den Erfolg bzw. die Aussichten im bürgerlichen Leben festzulegen. Übrigens, auf so etwas käme ja niemand, den eigenen Lebensunterhalt von so etwas abhängig zu machen. Der Schüler ist jetzt plötzlich nicht mehr Material der Selektion, beziehungsweise seine Leistung ist nicht mehr Material der Selektion, die an ihm vollzogen wird, sondern er ist das eigentliche Subjekt. Da ist er stolz drauf, wenn er ein Guter ist. Umgekehrt begründet sich daraus auch der Leiden derjenigen, die in der Konkurrenz das Nachsehen haben. Sie sind enttäuscht, fühlen sich benachteiligt und stehen zu Unrecht unten, gemessen an dem Bild, dass sie sich machen von der Rolle, die ihnen eigentlich zusteht in der Konkurrenz. Bei vielen Menschen, übrigens bei denen, von denen wir jetzt reden, ist überhaupt nicht mehr auszumachen, ob der materielle Schaden, dass man mit einem schlechten Zeugnis keinen ordentlichen Beruf mehr bekommt, also auch kein ausreichendes Einkommen, nicht vergleichsweise zu vernachlässigen ist im Vergleich zu der geistig-moralischen Niederlage, die sie zu verkraften haben, dass sie als Person damit vor sich selbst und ihrem Selbstbild als eine Niete dastehen. Das kratzt das Gemüt eines Menschen an, der die Einbildung glaubt, dass der Tabellenplatz in der Konkurrenz der Beweis für die Güte seiner Person ist. Er leidet unter einem ledierten Selbstbewusstsein, wenn er zu den Verlierern in der Konkurrenz gehört. Das meine ich, da gibt jetzt den Schlüssel für Loser, Angeber, Selbstmörder, Amokläufer und so weiter.
Genau. Loser ist zum Beispiel ein Schimpfwort heutzutage. Auch Opfer. Früher konnte man mit sowas mal Mitleid erwecken. Na gut, also Leute, soweit du das jetzt ausgeführt hast, die auf diese Weise unter ihrem verletzten Selbstbewusstsein leiden, weil sie in der Konkurrenz den Kürzeren ziehen, die machen einen Übergang. die möchten jenseits der schulischen Konkurrenz beweisen, dass sie doch, und zwar entgegen dem Urteil, das die Konkurrenz über sie vollstreckt hat, hervorragende Persönlichkeiten sind, dass sie doch zu den Gewinnern gehören. Sie möchten doch das Urteil über sich haben, das ihnen die Konkurrenz gerade verweigert hat. Sie sind jemand, der stolz auf sich sein kann. Sie sind jemand, der Wertschätzung verdient. Die Konkurrenz verweigert ihnen dieses Urteil, also begeben sie sich auf ein abseitigeres Feld neben der schulischen Konkurrenz. Sie suchen sich ein Feld, wo sie sich als Sieger oder als toller Typ fühlen können. Es ist schon irre. Es geht dann permanent darum, zu beweisen, dass sie schöner, mutiger, stärker sind als andere. Da machen dann die Leute Sachen, ob sie Geld haben oder nicht. Es gibt ja Kreditkarten. Die kaufen sich teure Klamotten, Designerklamotten. Und zwar schlicht, um sich exklusiv anzuziehen. Sie wollen dem Bedürfnis genügen, Diesel oder Gucci zu tragen, sich aus der Masse herauszuheben. Sie wollen eben beweisen, dass sie etwas Besonderes sind. Gut, man kann auch, gibt's andere, die geben halt an mit ihren Autos oder mit Zahl der Frauen, die sie rumkriegen auf einer Fete. Das Irre ist, das ist eine Angeberei und das ist der Sache nach nichts anderes als der Übergang zu einer offenen Lüge. Man macht sich als erstes und, das ist ganz wichtig, auch den anderen bewusst etwas vor. Über das, was man eigentlich für ein toller Typ ist. Man erzählt anderen, was man alles kriegen kann, was für tolle Sachen man hat, also das ist der Zweck der ganzen Angelegenheit, die Anerkennung von sich als dem tollen Typ zu ernten. Man will beweisen und man will es von den anderen applaudiert bekommen, dass man eine ganz besondere Persönlichkeit ist, und zwar obwohl die Konkurrenz in der Schule einem dieses Urteil gerade verweigert hat. Man hatte ja schließlich nur beschissene Noten. Das mit der Anerkennung durch die anderen, das ist deswegen so wichtig, weil darin besteht ja schließlich für denjenigen, der sich mit diesem Problem in der bürgerlichen Welt rumtreibt, der ganze Erfolg. Für das verletzte Selbstbewusstsein braucht er, dass er jetzt als, er ist doch ein toller Hecht bestätigt haben will, braucht er die Anerkennung der anderen. Er braucht den Applaus, um sich als Siegertyp zu fühlen. Gut, jetzt kann man sagen, in dem Maße, wie andere dieselben Mittel verwenden, um sich aus der Masse herauszuheben, werden diese Mittel auch wieder sehr relativ. Wenn alle in Dieseljacken durchs Schultor laufen, dann ist eine Dieseljacke auch nichts Besonderes. Aber was ich jetzt erzählt habe, ist erstmal noch der relativ gesehen harmlose Variante, damit umzugehen. Angedeutet haben wir, und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, wir wollen ja auch noch den Übergang zur Gewalt schaffen. Vielleicht Franz?
Ja, Elisabeth. Der den Übergang zur Gewalt macht, der hat eine Schlussfolgerung gezogen. Der andere prügelt, macht sie zu Verlierern. Er muss nicht mehr darauf setzen, dass er von ihnen die Anerkennung gewährt bekommt, ein Überlegener, ein toller Typ zu sein, sondern er holt sich die per Gewalt, indem er die anderen zu Verlierern macht und sich dadurch zu dem Sieger, der er sein will. Es ist die Herstellung dieser Überlegenheit, um die es ihm geht. Und die setzt er in Kraft. Bevor ich noch ein paar Sätze zum Selbstmörder sage, kannst du vielleicht kurz vorher mal eine Variante noch aufnehmen, die heutzutage besonders oft in den Zeitungen aktuell zu lesen ist. Das ist die des Amokläufers.
Genau, ein paar Sätze zu den zu dem Amokläufer. Wir hatten gerade den Fall ja in Blacksburg, heißt das, glaube ich, in Amerika. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in erster Instanz nicht sich richten wie der Selbstmörder, wo du dann ja nochmal was zu sagen wirst, sondern, das zwar auch, aber meist erst hinterher, sondern denen geht es vorrangig um eine demonstrative Rache an der Institution Schule, an ihren Mitschülern und an ihrem Lehrkörper. Der Amokläufer nimmt Rache dafür, dass Schule bzw. Lehrkörper oder Mitstudenten oder Mitschüler ihn in seinen Augen, also so sieht er das, die sind schuld daran, dass er keinen Erfolg hat. Sie sind diejenigen, die ihn um sein Recht auf Erfolg betrogen haben. Auch er hätte eigentlich, das ist sein Standpunkt, weil auch er ein toller Typ ist, weil auch er ein Siegertyp ist, ein Recht auf Erfolg gehabt. Dass er den Erfolg nicht erreicht hat, liegt am Unrecht der anderen, der Schule und ihres menschlichen Inventars, das ihn, und das ist der Hammer, nicht bloß um sein gutes Zeugnis oder seinen Beruf, sondern um sehr viel mehr, nämlich um sein Lebensglück betrogen hat. Weil das Gefühl, dass er ein guter, ein erfolgreicher ist, in ihm zerstört wurde.
Ja, der Endpunkt dieser Logik, die du jetzt erklärst, ist eigentlich der Selbstmörder, das Spitzenprodukt dieser falschen und fanatischen Art, über seine Niederlagung in der Konkurrenz nachzudenken und sogar das Urteil dann an sich selbst zu exekutieren. Der Selbstmörder fühlt sich als Loser, als Verlierer, als ein Mensch also, der über sich das Urteil hat, wenn die, die in der Konkurrenz was werden, die Guten sind, dann bin ich ein Schlechter, ein Verlierer, denn ich bin nichts geworden. Das hat mir ja die Konkurrenz gezeigt. Und als dieser Schlechte zieht er sich aus dem Verkehr, exekutiert also das Urteil, dass er nichts wert ist. Der Selbstmordkandidat oder der Selbstmörder misst sein Leben mit radikaler Borniertheit an dieser höchstpersönlichen Vorstellung von den Bedingungen, unter denen sein Leben überhaupt noch lebenswert wäre. Nämlich zum Beispiel jetzt, wenn es um das Schulversagen geht und dem Selbstmord aus Schulversagen daran, dass wenn er versagt, ja, dann ist sein Leben nichts mehr lebenswert, dann taugt er nicht für Selbstbehauptung in dieser Welt. Der Misserfolg als Argument gegen sich, diesen wahnsinnigen Übergang zu machen, nicht als Argument gegen die Veranstaltung, die ihn ausscheidet, sondern als Argument für das eigene Ungenügen oder das Ungenügen der eigenen Person vor einem Maßstab von Tauglichkeit, ja, dem er sich ja ohne Abstriche unterwerfen will. Ein Maßstab von Tauglichkeit, der übrigens dann so absolut genommen wird, dass er mit dem realen Maßstab von Tauglichkeit, den die Konkurrenz im Aufzug nichts mehr zu tun hat, die verlangt wirklich nicht, dass wenn er versagt in der Schule, er sich umbringt, sondern bestenfalls sagt sie, naja, du kommst nicht weiter, du musst dich halt mit bestimmten Berufen bescheiden. Der Misserfolg als Argument für das eigene Ungenügen vor diesem Maßstab von Tauglichkeit, dem er sich ohne Abstriche unterwerfen will, das muss man erst gedacht haben und sich dort als gescheitert erklärt haben, um sich dann umzubringen. Er hält also die Erfolgsmaßstäbe der bürgerlichen Konkurrenz, sei es die schulischen, sei es die beruflichen, hoch. Man müsste doch in der Konkurrenz erfolgreich sein, nur dadurch beweise man, dass man ein guter und ein lebenswerter Mensch ist. Daraus folge, dass die erlebte Niederlage das Urteil über die Wertlosigkeit nicht nur des Konkurrenzergebnisses, sondern auch über den ganzen Menschen erhalte. Und das vollstreckt er an sich selbst und hält damit wenigstens negativ der Ehre nach diesen Punkt noch hoch. So müsste es eigentlich sein, auch wenn es an ihm gescheitert ist. Etwas komplizierte Geschichte zum Schluss, aber so kompliziert tickt halt das moderne Konkurrenzsubjekt. Und die drei Varianten, darauf kam es uns an, in dieser Kürze der Zeit, die sind wirklich nicht das, wofür sie heute ausgegeben werden, verrückte Irrläufer der bürgerlichen Welt, sondern fanatische Befürworter der schulischen Konkurrenz, der sie unterworfen sind, und machen den Grundfehler, sie müssten die Subjekte sein, die sich dort zu bewähren hätten, und es sei letzten Endes eine einzige Veranstaltung zu ihrer Bewährung in furchtbarer Weise wahr. Sie wollen dieses Verhältnis umkehren und ideell das Gefühl des Siegers genießen. Der Maßstab, man müsse zu den Siegern gehören, halten sie eisern fest. Auch der Selbstmörder. Im Selbstmord liegt nämlich noch ein Moment des Genusses. Sie halten den Konkurrenzerfolg als das Höchste im Leben fest, und bevor sie ihn kritisieren oder das kritisieren, was mit ihnen angestellt wird, bringen sie sich lieber um. Der Amokläufer, der meint, er hätte ein Recht auf den Erfolg und er würde um dieses Ergebnis der Konkurrenz durch die Ungerechtigkeit der ganzen Welt betrogen, nimmt Rache an ihr. Der Geist dieser Leute ist voll auf Kurs. Der einzige Unterschied zum intakten bürgerlichen Rest besteht darin, dass die Pflege der Mittel dieses Geistes dysfunktional oder auch verboten sind. Man soll nicht andere verprügeln, umbringen, man soll auch den Lehrkörper nicht erschießen, aber das Gedankengut, das dem zugrunde liegt, der Substanz nach, das soll man pflegen. Fazit also unserer heutigen Sendung. Schulische Konkurrenz als Vorstufe der beruflichen ist eine schäbige, schändliche Veranstaltung. Sie folgt der Devise Sieger nur, wer andere zu Verlierern macht.